die sich permanent unterhalten mit einer Person, die nicht sichtbar ist, die im Off zu hören ist. Sie haben die Stimme gerade vernommen von Chuck Wien, der hier außerhalb des Screen, im Off-Screen-Space, permanent nun mit Edie Sedgwick spricht. Sie ärgert, sie anstachelt und anpiekst und das ist ein manches Mal auch dann gegen Schluss erhitzter Dialog, aus dem man aber nicht so ganz schlau wird, weil da irgendwelche persönlichen Anspielungen laut werden und so weiter. Also es ist keine durchgestaltete Narration, die man hier etwa als Hörspiel dann wenigstens genießen könnte, sondern eine Plauderei, eine auch schlecht verstehbare Dialog. Eine Dialogaufnahme, die synchron mit dem Film aufgenommen worden ist. Also es ist nicht ein nachträglich synchronisierter Sound, sondern es ist mit dem Bild aufgenommen und der Film hat auch nur ein oder zwei Schnitte, die man dann sieht. Da läuft einfach die Filmspule zu Ende, sodass man auch die Materialität des Films sieht. Mit anderen Worten, man hat hier fast so eine Art Tableau-Effekt. Es ist so, als ob man ein statisches Bild anschaut, also mit einem festen Rahmen, das aber eben lebendig ist, weil eben diese Schauspieler hier eine Aktion ausführen. Was ich damit deutlich machen will, ist, dass Andy Warhol, wenn er 1963, 64 dann entschieden hat, Filme zu machen, durchaus nicht aus seiner künstlerischen Aufgabenstellung und Zielsetzung aussteigt, sondern die Decennio-Kritik, die wir ja hier als Stoßrichtung des künstlerischen Ikonoklasmus besprechen, diese Decennio-Kritik fortsetzt durch eine Negation des klassischen Filmraums als einem anthropozentrischen Raum. Denn dieser anthropozentrische Raum ist hier zwar vorgeblich durch diese Zentrierung, Fokussierung von Edie Sedgwick in ihrer Attraktivität, in ihrer körperlichen, erotischen Attraktivität umgesetzt, doch dadurch, dass Warhol uns den Gegenschnitt verweigert, entfaltet sich sozusagen nicht der Dialog, entfaltet sich nicht das Repoussoir, das ja in dieser Profilstellung gegeben ist, entfaltet sich nicht zu einer Antwort, zu einer narrativen Dramatik, die zu diesem im Offscreen-Space befindlichen Mann zu Chuck Wien führen müsste, um sozusagen diese Handlungsachse deutlich zu machen. Also das, was der Hollywood-Film uns bietet, eine Handlungsachse, die wie auf einer Bühne uns ein Spiel, eine Erzählung liefert, die wir verfolgen können und die durch den Schnitt sozusagen nachgebildet wird, das verweigert Warhol durch die statische Kamera, sodass dieser Raum negiert bleibt. Und diese Negation des Raums ist sozusagen analog zu verstehen zu dem, was die Malerei, was die modernistische Malerei ja bis dahin nun in allen möglichen Methoden vollzogen hat. Warhol hat natürlich ein neues Thema, nämlich den Star, den er ja kopiert sozusagen aus Hollywood. Also seine Factory ist angefüllt mit jungen Leuten, die Karriere machen wollen und die er einsetzt als Star-Ikonen, so wie Edie Sedgwick. Er spielt also ein Thema durch, das man nun bezeichnen könnte als die Ikonisierung des Subjekts durch das Star-Image, der Star sozusagen als eine Konstruktion des Subjekts, als eine Ware, als ein Image, das uns geliefert wird von der Kulturindustrie und dem wir nach, mit dem wir uns, das wir imitieren, das uns eine Orientierung gibt, also eine Art narzisstische Folie gibt. Der Film ist deshalb für uns so interessant, weil Warhol nun auf ein Thema zurückgreift, das wir schon kennen, nämlich von Manet, die Olympia, die ihrerseits ja ein klassisches Bildmotiv reflektiert, nämlich die liegende Aktfigur, den idealen weiblichen Akt von Giorgione und Tizian, und diesen nun modern interpretiert, profanisiert, desublimiert, also in dem eben nicht mehr Venus zu sehen ist, sondern deutlich eben eine Prostituierte. Cézanne wiederum, der dieses Thema persifliert hat, dadurch, dass er eben den oben bei Manet unsichtbaren Liebhaber, mit dem wir als Betrachter sozusagen selbst identifiziert sind, ins Bild hineinschleust, also diese ästhetische Grenze gewissermaßen überschreitet zwischen dem Schauobjekt und dem Betrachter und damit etwas vorgibt, meine ich, also in dieser grotesken Antwort auf Warhols auf Manets Olympia, damit etwas vorgibt, was Warhol weiter treibt, indem er nun sowohl einen unsichtbaren Betrachter, nämlich Jacqueline im Off, und einen sichtbaren Betrachter, also den Liebhaber, der dann auf dem Bett mit Edie Sedgwick agiert, einführt. Also diese beiden Rollen sind sozusagen gegeben, also die ästhetische Grenze ist auf diese Weise zweifach sozusagen da, einmal eben durch die fragmentarische, durch die Ausschnittqualität des Bildes und auf der anderen Seite eben durch die Getrenntheit von Edie Sedgwick, die ja in ihren Posen ja verharrt und dem Gino, der sie umkreist und umgarnt und wie wir gesehen haben, ja ihr dann auch sie dann auch eincremt und so weiter, also der ganz deutlich der Verehrende ist, während sie ja geradezu sich als Objekt der Begierde darbietet, gerade dadurch, dass sie ihr Bein, ihr rechtes Bein, wie so einen Fetisch immer so abgespreizt und höchst elegant über die Kante des Bettes hängen lässt. Sie ist ausgebildete Tänzerin gewesen und diese graziösen Bewegungen, die sie ausführt, sind also immer sehr selbstbewusst und lassen dieses Posieren auch nie verschwinden, auch in dem Zusammenspiel mit Gino nicht. Also Warhol als der Exponent der Postmoderne, das ist heute ein Thema, das wir aber dann noch etwas aus der Tradition heraus angehen werden. Wir haben ja schon letzte Woche diese Zäsur zur Postmoderne berührt, die mit der Figur Andy Warhol identifiziert wird, sehr oft, zum Beispiel auch bei Frederick Jameson, der Warhol mit Van Gogh vergleicht und bei Warhol nun postmoderne Ästhetik insofern festmacht, als er sagt, die Postmoderne lässt die subjektive Innerlichkeit, die Tiefen der Dimension ganz verschwinden. Sie ist eine Kunst der Oberfläche und verabschiedet insofern auch das Modell einer modernistischen Reflexivität, die immer noch sozusagen mit Raumtiefe verbunden ist. Das ist etwas schwierig, wenn man das mit den Filmen versucht abzugleichen, diese Diagnose, die Jameson jetzt nicht sich vornimmt. Ich finde hier durchaus nun ein Oszillieren von Fläche und Raum noch als ästhetische Textur, finde ich, ist als ästhetische Textur doch vorhanden. Man muss vor allem, denke ich, bei diesem Film sehen, wie Warhol spielt mit dem Kontrast zwischen einer ganz ausgeklügelten Komposition dieses Ausschnitts, der ja nicht verändert wird, die Licht-Hell-Dunkel-Komposition, die Lichtschattenwerte, die so ein Relief bilden und durch diese Lichtgebung, diese Überbelichtung eigentlich des Films, das ist auch im Original so, das ist zwar eine schlechte Reproduktion, die Sie gesehen haben, aber dieses Verschwimmen der Ränder und dieses Entgrenzen von Edie Sedgwick in eine Lichterscheinung, in ein Schemen quasi, das ist schon bewusst so gemacht und hat eben auch diese gehört zu dieser kompositorischen Logik, die den modernistischen Flächenraum durchaus aufruft. Ich denke, das ist mit diesen Vergleichen auch vielleicht nachvollziehbar. Und man kann natürlich auch Manet als Vorfahren Warhols würdigen, insofern Manet eben derjenige ist, der die Spektakelkultur, also Paris als Gründungsstadt der modernen Freizeitindustrie, der insofern die Malerei als Ausdruck des modernen Lebens eingeführt hat. Das ist etwas, was Warhol mit seinen Factory-Leuten wieder aufnimmt. Also das nur so sozusagen als Vorlauf. Ich werde also heute werde nochmal von Pollock ausgehen und bis zum frühen Warhol gelangen, also dem Warhol vor dem Kino sozusagen. Und was mir aber wichtig ist und was die Multimedialität der Bildkritik auch jenseits des Kinos deutlich macht, ist zum Beispiel, dass die Objektkunst meines Erachtens eben auch eine an der Bildkritik weiter macht, dass also Literalness, ein Begriff, den ich letzte Woche schon eingeführt habe, Literalness sowohl in der Malerei als auch in der Objektkunst und, wie Sie gerade gesehen haben, im Film in Hinsicht auf die dokumentarische Qualität dieser Filmästhetik sozusagen interdisziplinär, gattungsübergreifend ein Symptom dieser fortgesetzten Bildkritik ist. Die Zäsur, die man nach 1960 nun beobachten kann, ist eine Zäsur, die immer sozusagen die immer begründet wird durch die Opposition gegen den abstrakten Expressionismus als eine vermeintlich subjektivistische Position. Auf diese Folge dann sozusagen die Cool Art der Minimal Art und der Pop Art. Man könnte hier einwenden, dass das nun keine neue Zäsur ist, dass es durchaus schon früher diese Pendelbewegung von einer expressionistisch-subjektivistischen Position zu einer indifferenten, kühlen Sachlichkeit gegeben hat, nämlich in den 20er Jahren, wo also der europäische Expressionismus umgeschlagen ist in die sogenannte neue Sachlichkeit. Also auch hier ist die Frage, ob diese postmoderne Zäsur tatsächlich nun zu rechtfertigen ist. Man muss auch diese ganze Geschichtsschreibung vor dem Hintergrund der Kritik an der sogenannten Neo-Avantgarde damals sehen, also um 1960, als sich nun abgezeichnet hat, dass die Abstraktion nicht die letzte Kulmination, nicht die Spitze der letzte Ausdruck der modernen Malerei sein wird, sondern die Kunst zu anderen Formen und zu einer Reformulierung von Gegenständlichkeit zurückfindet, das hat man dann verbunden, durchaus negativ mit dem Begriff der Neo-Avantgarde, also einer Wiederholung von Positionen, die mit dem Dadaismus schon gegeben waren. Gerade Duchamp ist natürlich ein wichtiger Name, der mit der Minimal Art und mit der Pop Art verbunden wird. Also insofern ging es dann in dem Begriff der Postmoderne hat man eigentlich dann dieses Etikett der Neo-Avantgarde, dieses negative Etikett aufgehoben und eigentlich zu einer Rehabilitierung dieser Wiederholungskunst, dieser Wiederholung der klassischen Avantgarde gefunden. Ich komme aber nochmal auf Pollock zurück und zwar apropos dem Begriff des Action Painting, das ich letzte Woche angesprochen hatte, ein Begriff, den Harold Rosenberg, der Gegenspieler von Clement Greenberg, eingeführt hat und der nun betont, im Gegensatz zu Greenbergs Kunstkritik, die existenzielle, vermeintlich existenzielle Ausdruckshaftigkeit dieser Kunst, gar nicht bezogen auf Pollock, es ist dann nur übertragen worden, sondern in Bezug auf de Kooning. Und ich hatte mich dagegen ja kritisch geäußert, dass meines Erachtens eben diese Konzeption der Aktionsmalerei genau den künstlerischen Charakter von Pollocks Strip Painting konterkariert, also ins Gegenteil verkehrt. Also das, was Pollock macht, nämlich die Expression zurückzudrängen im Strip Painting, nun hervorkehrt und hier nun diese metaphysische Qualität wieder einführt, also eine Transzendenz des Bildes wieder einführt, mit Blick auf die Geste, die Gebärde des Künstlers, die nun diesem Bild vorausgeht. Insofern ja Pollock über der Leinwand steht und mit also einem durchaus physischen Einsatz nun Gebärden ausführt, durch die also diese malerischen Spuren ja entstehen, die insofern natürlich hervorgehen aus Bewegungen im Raum, wenn man so will. Die Frage ist nur, denke ich, ob man diese Bewegungen ursächlich und als Gehalt dieser Bilder lesen und verstehen kann. Ich denke nicht, und da bin ich auch mit Umberto Eco nicht einverstanden, dass man zur Intention des Autors zurückfinden kann anlässlich dieser Gesten. In Umberto Ecos Sicht, das offene Kunstwerk 1962 erstmals publiziert, gibt es keine Negation der Kunst, sondern es gibt eher eine Erfüllung ihrer Qualität. Insofern jede Konventionalität der Zeichensetzung abgeworfen ist und der Betrachter dem, Zitat, Spiel der freien Beziehungen genießend folgen kann. Also es existiert in dieser Konzeption nicht ein Widerspruch zwischen dem Formganzen und der Abwesenheit oder Negation von Form als abgrenzbarer Gestalt. Form ist vielmehr ein Möglichkeitsfeld geworden. Die Offenheit der Rezeption wird anstelle eines objektiven Werkgehalts eingesetzt. Und es geht darum, dass diese Offenheit nun, die eben diesen feststehenden Werkgehalt an die Aktivität der Betrachtung delegiert, dass diese Offenheit eine Garantie, so schreibt er, des ästhetischen Genießens sei. Also das steht im Gegensatz zu meiner Lektüre, die ich, wie ich später ausführe, eher mit einem Philosophen wie Arthur Danto unterstützen würde, der eben im Gegensatz zu Eco diese Figur der Negation einsetzt. Und Sie haben vielleicht wiedererkannt in dieser Beschreibung, ich will das jetzt nicht weiter zitieren, weil wir schon etwas Zeit verloren haben, also die Seiten 183 folgende in Umberto Ecos Das offene Kunstwerk, hier kommt er auch direkt auf Pollock zu sprechen, belegen diese, diesen Versuch einer positiven Sinnsetzung, die gebunden wird eben an eine bestimmte Rezeptionsweise von Pollocks Kunst, die seine Zeichen liest angeblich. Also das scheint mir an der Struktur dieser Werke vorbeizugehen, die eben im Dickicht dieses Farbgeflechts eine solche Intention, eine solche Intentionalität der Gebärde eben gerade nicht mehr aufzudecken erlauben. Ein bisschen anders sieht es hier noch aus bei Max Ernst. In diesem Bild junger Mann, gereizt durch den Flug einer nicht-euklidischen Fliege, wird auch schon gedrippt, wird auch geträufelt mit der Farbe. Also er hat eigentlich, ist er auch einer der Erfinder des Drippings, also dieser Technik. Und das ist so gemacht, dass er in eine Konserve ein Loch gemacht hat und dann diese Konserve an einer Schnur hat pendeln lassen, diese Konserve dann Farbe eingefüllt hat und diese Konserve dann so pendeln gelassen hat über dem Bildträger, sodass diese getröpfelten Farbspuren entstanden sind. Und diese Spuren, diese Tröpfelbahnen sind hier natürlich ironisch und tatsächlich als Spuren, lesbare Spuren eines Bewegungsprozesses, also einer Bewegung, eines Flugs, einer nicht-euklidischen Fliege aufgeführt, also einer Fliege, die sich nicht an die Gesetze der euklidischen Geometrie hält, was natürlich auch diesen dadaistisch-ironischen, surrealistischen Charakter dieser Bildfindung ausmacht. Sie erkennen auch in dieser maskenartigen Kopfformation das kubistische das kubistische Bildprinzip wieder, gegen das vielleicht diese Tröpfelbahnen eine gewisse Reserve ausdrücken. Also auch da könnte man hier mit einer Kunst-über-Kunst-Position argumentieren. Aber Sie sehen hier im Gegensatz zu Pollock, dass Pollock aus dieser Technik etwas ganz anderes macht, nämlich eben eine Kritik des Decennio, eine Kritik der Linie als gestaltgebender oder expressiver Qualität, die also im Gegensatz zu seinen frühen Bildern, gerade in diesen Tropfbildern, nicht mehr gegeben ist. Wenn Sie es mit einem Bild aus den 40er Jahren, frühen 40er Jahren vergleichen, The Woon Woman Cuts the Circle, links ist immer noch das gleiche Bild zu sehen in einem Ausschnitt, den ich aufgenommen habe und der vielleicht halbwegs erkennbar macht, wie man hier aus der Nahsicht die verschiedenen sich überlagernden Farbstränge erkennt, wie also die eine Spur die andere zudeckt oder Farben zusammenfließen, also wie also jede neue Spur die andere verändert und verformt und also man jetzt nicht, man kann nicht eine Linie sozusagen durch das ganze Bild verfolgen, obwohl es schon relativ lange Züge sind, die Pollock macht. Aber es ist sozusagen keine Transparenz dieser Spuren auf den Produktionsakt gegeben, auch wenn man Produktion sieht, also als Schichtung von Farbmaterial. Anders ist das hier eben in den indianisch inspirierten, heftigen Malereien der frühen 40er Jahre, wo Pollock noch versucht, tatsächlich durch eine expressive Gestik die Gestalt zu zertrümmern und auch durch bestimmte Sujets, also wie hier durch das erhobene Messer, das diese Mondfrau in der Hand hat und mit dem sie also einen Dämon, ein anderes Gebilde zerschlägt. Also er versucht sowohl durch Motive, Gewaltakte, die er in jeder Variante gewählt hat, oder eben auch durch diese abgehackten und heftigen Schwünge, mit denen er die Farbe immer noch mit dem Pinsel aufbringt, versucht er, die geschlossene Gestalt zu sprengen, was aber eben ganz deutlich einen noch expressiven, gebärdehaften Charakter hat, den er auch versucht, dann immer mehr einzudämmen, also durch das Grau, das er flächig ausdehnt hier, das ist es noch nicht in dieser Weise vorhanden. Also er versucht, Methoden zu finden, diese Ausdrucksqualität zurückzudämmen und das gelingt ihm schließlich durch das Dripping und in den frühen Drip-Gemälden ganz besonders durch die Aluminiumfarbe, also diese billige Industriefarbe, die Pollock einführt und darauf kommt es mir heute ganz besonders an. Diese billige für Weihnachtsdekorationen eingesetzte Silberfarbe hat einen ganz besonderen Effekt, nämlich nicht eine besondere Aura zu erzeugen, sondern den Effekt einer intensiven Opazität, also einer Undurchdringlichkeit. Also das Bild verliert jede Tiefe, die ja in der Ölfarbe viel stärker wahrnehmbar ist, weil die Ölfarbe sozusagen eine Transparenz hat gegenüber den Schichtungen der Farbe. Das ist mit der Silberfarbe eben ganz anders herum. Das heißt, die Silberfarbe lässt das Licht abprallen und lässt also eine solche Tiefenwirkung der Farbe nicht zu. Also es ist geradezu eine wandartige Verschließung der Oberfläche, die Pollock mit diesem Silber treibt. Während nun diese Malerei von Pollock zu diesem Punkt fortgeschritten war, an dem die expressive Qualität von Farbe und Form radikal verneint wurde, machten Hans Namuths Bilder den Autor wieder sichtbar, der zudem mit großem emotionalen Einsatz tätig zu sein schien. Also das ist eben besonders suggestiv an diesen Aufnahmen, die Physiognomie von Pollock, die also diese innere Erregung auszudrücken scheint. Das Werk kann in der Folge dann eben als Resultat einer gestischen Aktion gelesen werden, als unmittelbarer Ausdruck eines Lebensimpulses, der sich auf dem Gesicht des darstellenden Künstlers abspiegelt. Also diese Bildnarration, die ganz den Gesetzen, auch im Film, ganz den Gesetzen Hollywoods folgt, also mit Blick auf Nahaufnahme, Blick auf die Handlung des Künstlers, also diese Narrativierung eigentlich von Pollocks Werkprozess, die steht hinter dem Konzept des Action Painting, das Harold Rosenberg dann sicherlich unter dem Eindruck auch dieser Bilder entworfen hat. Also ganz anders als Warhols Beauty No. 2 wird hier in solchen Bildern die Syntax des Spielfilms gewählt und ist wirkungsmächtiger geworden als die Malerei Pollocks selber, denn alle, die sich dann von dem abstrakten Expressionismus abgrenzen und etwas Neues zu machen scheinen, die setzen sich eigentlich immer nur gegen dieses Image des Action Painting ab und nicht gegen die Malerei, denn die Malerei wird eher fortgesetzt. Das möchte ich dann bei Warhol zeigen, dass es nicht um eine Opposition gegen den abstrakten Expressionismus geht, sondern darum, diese Missdeutung, diese kulturindustrielle Appropriation des abstrakten Expressionismus zu dementieren. Und zwar dadurch, dass man sich mit diesem kulturindustriellen Apparat auseinandersetzt, indem man ihn mit hineinnimmt in die künstlerische Produktion. Das wird dann der nächste Schritt bei Warhol sein. Und das scheint mir ist tatsächlich dann eine neue Qualität, die dann aber auch schon in den 50er Jahren erscheint. Also nochmal, die Malerei Pollocks eliminiert die erzählerische, die auktoriale Dimension, während die Fotos von Namut und das Konzept des Action Painting diese wieder hinzufügen. Und dieses Primat der Medienbilder und ihre Deutungshoheit, das ist etwas, was die Pop-Art dann in Frage stellen wird. Die Leinwand ist also in unserer Lesweise nicht Arena, sondern aktiver Part wie die Farbe. Sie können es vielleicht an diesem Detail von Number 32 nachvollziehen, wie hier zum Teil die Farbe eindringt in den Leinwandgrund, der völlig unvorbereitet, der also ganz roh geblieben ist, zum Teil einsinkt, zum Teil stehen geblieben ist. Wenn die Farbe also nicht eindringen kann, dann hat sie sich als Lackfarbe dann zu einer glänzenden Oberfläche zusammengezogen. Also diese verschiedenen Oberflächenwerte, Charakteristika, die nicht auf die künstlerische Aktion und die Entscheidung von Pollock zurückzuführen sind, sondern eben auch auf das Eigenverhalten der Farbe zurückzuführen sind. Das meine ich mit diesem gelenkten Zufall der Farbe und Leinwand auch als eigene Subjekte, wie man es übertreiben will, einführt und diese autoriale Position des Künstlers zurückschraubt. Ich erinnere nochmal, dass Pollock ja eben in dieser Weise durchaus surrealistische Techniken, auch von Duchamp erprobte Einbeziehungen des Zufalls in den kreativen Prozess benutzt hat. Ja, wir sehen auch hier in diesem Vergleich nochmal die Durchschreitung, die Überschreitung des kubistischen Bildmodells, das andere Art von Selbstreflexion, von Selbstbezüglichkeit aufweist, nämlich in der Weise, dass hier das Bildfeld vergegenständlicht wird, insofern die Ränder, die horizontale und vertikale hier im Bildfeld selbst als Kanten, als kantige, als facettenartige Strukturen auftauchen und eine Art von Relief auf der Bildfläche entwickeln, das aber illusionistischen Charakter hat, einen abstrakt illusionistischen Charakter hat, während Pollocks Farbgeflecht demgegenüber Farbe und Leinwand doch in einer Ebene anordnet. Das ist bei den polychromen Drip Paintings etwas anders, dazu komme ich noch. Demgegenüber ein anderer abstrakter Expressionist, nämlich Willem de Kooning, der viel näher an dem kubistischen Muster dran bleibt, vielleicht sogar etwas hinter dieses Muster zurückfällt, indem er nämlich diesen Taschismus, also die heftige gestische Malerei, eigentlich benutzt, wie sie ja der Expressionismus oder auch der Postimpressionismus Cézannes eingeführt hat. Sie erinnern sich, dass ich das so erklärt habe, dass Cézannes Tasche, also die Flecken, die Cézanne aufbringt, jeweils ja, die Fläche und den Raum bedeuten. Also in seinen Landschaftsbildern den Darstellungswert mit dem selbstreferenziellen Flächenwert identifizieren und ein Ganzes liefern darüber, dass man diese Fleckentextur als Handschrift des Künstlers lesen kann. Das ist also diese emphatische Sichtbarmachung des Produktionsprozesses, die es bei de Kooning auch wieder gibt. Ich denke, davon weicht Picasso eher ab. Also de Kooning ist hier viel klassischer, auch wenn er hier eine sehr aggressive Reihe erschaffen hat mit seinen Women, mit seiner Frauenserie, die sicherlich auf die Demoiselle d'Avignon zurückgeht, also in dieser archaischen Wucht, die er hier bemüht. Davon wiederum abzugrenzen sind dann schon im Laufe der 50er Jahre künstlerische Positionen, die eine Kritik der Geste in dieser expressionistischen Qualität versuchen, nämlich zum Beispiel Cy Twombly. Das ist ein Werk, das aussieht wie eine Wandtafel, auf der ein Kind Kritzeleien angebracht hat. Auf den ersten Blick, auf den zweiten erkennt man natürlich, dass es überhaupt nichts zu tun hat mit kindlichen Kritzeleien oder etwa wie andere Bilder von Cy Twombly suggerieren, irgendwelche Graffiti im öffentlichen Raum sind, sondern die Zeichen, die Twombly aufbringt, haben eine trotz aller ephemeren, kritzelhaften, dilettantisch anmutenden Manier doch eine ganz schwebende Eleganz, eine Leichtigkeit, eine ja, dann doch sehr virtuose Qualität, die dann diesen ersten Eindruck, also dieses als ob einer Kinderzeichnung wieder zurücknimmt. Martina Dobbe, deren Buch ich hier sehr empfehlen möchte, die eben auch das Argument einer Reflexion auf Disenio verfolgt in ihrem Buch, das ich leider gar nicht kannte. Also sonst hätte ich das auch noch für meine Argumentation ausgewertet. Aber sie hat ein ganzes Kapitel über Cy Twombly geschrieben und formuliert also den Charakter einer linkischen Linie im Gegensatz zur absoluten Linie von Pollock. Damit bin ich nicht ganz so einverstanden, also mit der absoluten Linie Pollocks. Das werde ich jetzt mal draußen lassen. Also sie meint damit aber, das ist vielleicht etwas zu forciert, sie meint aber, dass er hier jeden Anschein, ich zitiere, einer energetischen Selbstpräsenz zurückweist durch diese linkische Charakteristik der Zeichnung. Seite 221 schreibt sie das, dass er eben wieder zurückkehrt zu einer Art skripturalen Linie. Wir kennen die auch von Klee ja schon, also Zeichnen wie Schreiben sich entfalten lässt, ohne dass hier irgendeine Art von, auch wieder ein Begriff von ihr, eine Art von autografischer Identität erreicht würde. Also das, was jetzt gerade bei de Kooning, würde ich eher dagegen stellen, nicht Pollock, also was bei de Kooning nun ganz stark der Fall ist, diese ja, ich bin der Schöpfer, diese enorme Souveränität der expressiven Gebärde, das wird hier entzogen. Und gegenüber Pollock arbeitet sie heraus, dass Twombly durch diese starke Brüchigkeit, dieses ständige sich Unterbrechen des zeichnerischen Gestus hier nun diese Präsenz unterminiert und auch jede Verselbstständigung der Linie gegenüber dem Grund unmöglich macht. Also es wird ein Charakter, eine Oberflächenwirkung hervorgerufen, die diese Linien als Einschreibung in den Grund sichtbar macht und nicht möglich macht, was Dobbe bei Pollock noch gegeben sieht, nämlich, was man auch bei den polychromen Drip Paintings sagen kann, dass nämlich dieses Farbgeflecht sich optisch dann doch vom Grund löst. Das ist hier also im Sinne einer noch stärkeren Flächigkeit bestritten. Aber auch Robert Rauschenberg ist zu nennen mit einer, mit seiner kritischen Evaluierung der malerischen Geste, etwa in diesem dieser Doppelkomposition Faktum 1 und Faktum 2. Hier sehen Sie, was mit Neo-Dada gemeint ist. Neo-Dada setzt eigentlich mit Rauschenberg schon ein. Man kann eigentlich auch bei Pollock und bei de Kooning schon solche Momente sehen, weil auch Pollock und de Kooning schon Gegenstände, also plastische Elemente wie Flaschenkorken oder Zeitungspapier bei de Kooning unter die malerische Komposition setzen und damit also die Collage, also als dadaistische Collage wieder aufrufen, allerdings eben auf einer neuen Grundlage, auf der Grundlage der informellen Ästhetik des All-Over. Wenn wir uns erinnern an Adornos Satz zur Collage, die ja auf den Kubismus und nicht mehr bezogen war, dann werden wir den Unterschied sehen. Ich zitiere nochmal: Der Schein der Kunst durch Gestaltung der heterogenen Empirie, sei sie mit dieser versöhnt, soll zerbrechen, indem das Werk buchstäbliche, scheinlose Trümmer der Empirie in sich einlässt, den Bruch einbekennt und in ästhetische Wirkung umfunktioniert. Also das war ästhetische Theorie 232. Diese Beschreibung reicht hier offenbar nicht mehr, denn wir haben keine geschlossene, in dieser Weise geschlossene Komposition mehr, in die diese empirischen Partikel nun eingebunden wären, sondern die Farbe selbst ist eigentlich zum Collage-Element geworden und Rauschenberg ironisiert eigentlich diesen expressiven Ausdruck oder das Image der Geste als Ausdrucksmoment, indem er hier eine Serialität, eine Doppelung der Geste inauguriert und damit eben diese Singularität, also die Einmaligkeit, die Definition oder die Aura dieser Expression ausmacht, dadurch diese Aura nun wegnimmt. Wir haben hier also eine stärkere Negation der Synthesis als Gestaltungsprinzip, viel stärker als Adorno das zugelassen hätte. Die persönliche Handschrift steht ja eigentlich gegenüber den Fundstücken, also diesen Realien. Die Serialität steht dem Einmaligen gegenüber. Die malerische Geste, die doch als persönliche Handschrift gelesen werden will, wird von der Existenz eingeklebter Zeitungsfotografien oder dem Kalenderblatt geleugnet. Diese Fundstücke, also soweit vollziehe ich noch Adornos Zitat nach, diese Fundstücke, das ist schon das Widerspiel, diese Fundstücke kommen von außen, von der äußeren Welt, sie sind schon produziert und nicht, wie der Pinselstrich vorgibt, von innen aus dem energetischen Kern der Künstlerpersönlichkeit geschaffen. Ein solcher genuin expressionistischer Anspruch, der auf die spontane Originalität und Einmaligkeit der künstlerischen Geste setzt, wird durch die serielle Vervielfältigung aller dieser Elemente scharf zurückgewiesen. Also Rauschenberg gibt sich Mühe, ich habe das dann im Einzelnen mal fotografiert in Los Angeles, wirklich jedes gedoppelte Element leicht unterschiedlich zu gestalten, also durch verschiedene Drippings hier oder auch bei den Fotografien durch eine unterschiedliche Randkomposition. Also die Trieler sind hier, die Farbtrieler verlaufen anders und so weiter. Neben Rauschenberg ist Jasper Johns natürlich zu nennen als Proto-Pop-Künstler. Die beiden haben auch ganz viel zusammengearbeitet. Und von Jasper Johns ist eine besondere Technik bekannt, die Enkaustik, also eine Technik, die Wachs mit dem Pigment mischt, sodass also eine ganz besonders raue und starre Oberfläche, plastische Oberfläche entsteht. Ich stelle Ihnen hier diesen Monet nochmal daneben, das Hotel de Roche Noir von 1870. Da hatte ich ja schon auf die Flag Paintings von Jasper Jones vorausgewiesen. Und Sie sehen, wie sich diese künstlerische Thematik der Verklammerung von Fläche und Raum hier weiter entwickelt hat. Ich möchte auf Stefan Neuner verweisen, der seine Dissertation über Jasper Jones nach Willem de Kooning geschrieben hat und herausgestellt hat, dass Jones durch seine Auseinandersetzung mit de Koonings Malerei zu einer charakteristischen Trennung von Faktur und Sujet gekommen ist, wo die dadaistische Collage diese als Fragmente in eine letztlich doch komponierte Ordnung eingefügt hatte und das Ready-Made sich anstelle des Kunstwerks platzierte, versuchen Rauschenwerk wie Jones eine Hierarchisierung zu vermeiden. Die Bildästhetik der vorgefundenen Artefakte und die der expressiven Malerei reiben sich aneinander mit der Konsequenz, dass die malerische Textur, da sie ihr Referenzobjekt verliert, selbst zu einem Versatzstück wird, mit dem ebenso umgegangen werden kann wie mit den Realien. Das bezog sich jetzt nochmal auf diese Ästhetik, die eben die Farbe genauso verdinglicht, versatzstückhaft einsetzt, wie eben die tatsächlichen Collage-Elemente. Also die Farbe hat hier nicht mehr, wie bei den Kubisten noch und auch noch bei Schwitters, die Rolle einer Homogenisierung, einer kreativen Synthese, sondern sie ist genauso äußerlich, sie ist genauso konventionalisiert, stereotypisiert wie das Collage-Element. Hier ist dieses Auseinandertreten von Sujet und Faktur nochmal anders, denn man hat hier auf der einen Seite ein All-Over, das ist eigentlich ein informelles Bild, wenn man nur die Faktur betrachtet, wenn man also nur diese aufgelöste, Sie haben sicher auch mal einen Jasper Jones im Original gesehen, man kann das hier überhaupt nicht nachvollziehen, auch weil die Farben heute ganz, ganz schlecht sind, ist das also ein knallrotes, knalloranges Bild, also es ist ganz furchtbar verfremdet heute. Also müssen Sie sich das Feld orange vorstellen, wie es auch im Titel heißt, und auch nur insofern kommt also dieses Feld stark nach vorne und kann diese Flagge auch viel stärker in einer Ebene halten, als es hier den Anschein hat. Hier sieht es ja viel stärker als eine Figur auf Grund aus. Also vielleicht nehme ich doch das nächste. Hier sieht man das, glaube ich, besser, auch wenn die Farben nicht stimmen. Also Sie sehen vielleicht, dass jetzt die Faktur ist auf das ganze Bild als Feld bezogen, also durchgliedert dieses Bildfeld und kann aber nicht, wie bei einem Bild von Cézanne, nun gleichzeitig auch nun eine als Realisierung des Sujets verstanden werden. Weil dieses Sujet unabhängig davon sozusagen grafisch nun aufgetragen ist und nicht verschmilzt mit einem Taschismus cézannischer Tradition. Also das könnte man hier als eine Art Verdinglichung der Faktur formulieren. Das ist also die Kluft zwischen der lebhaften malerischen Textur und dem durch sie keineswegs in irgendeiner Weise interpretierten Fahnenmotiv. Faktur und Sujet überlagern sich zwar, treten aber desto klarer auseinander. Damit erteilt Jones, genau wie Rauschenberg, dem modernistischen Mythos der Ausdrucksbewegung eine Absage. Ja, ich glaube, das ist halbwegs deutlich. Und ich komme zu Stella, der sich ganz nahtlos eigentlich in diese Auseinandersetzung mit der expressiven Pinselschrift und der Zurückweisung dieser Ausdruckshaftigkeit der Geste einreihen lässt. Frank Stella, der hier sozusagen ein immer noch zeitgenössischer Künstler ist, in seinen ersten Black Paintings hier beim Verfertigen eines dieser Black Paintings zu sehen, ist ein Künstler, der jedenfalls in seiner Frühzeit nun eine ganz enorme Reduktion nochmal vollzogen hat in dieser Beschränkung auf das Schwarz und in der Beschränkung auf eine symmetrische, und zwar achsensymmetrische Kompositionsweise und Geräte und Farbe, die, wie er selbst sagt in einem Vortrag, den Beruf des Anstreichers eigentlich gehört, also nicht mehr, also ausdrücklich eben nicht einem hochkünstlerischen Bereich zugeordnet wird. Und Sie sehen ja, wie er ganz mechanisch, also auch nach einer Vorzeichnung, diese Streifen hier malt. Und Sie können hier nachvollziehen anhand des Fotos, dass die Streifen eben nicht auf das Schwarz aufgetragen sind, sondern freigelassene Stellen sind, also die Leinwand durchscheinen lassen, also die Leinwand hinter diesem Schwarz liegt. Das ist aus der Ferne, wenn man nicht direkt vor den Bildern von Stella steht, durchaus nicht klar, ob man jetzt weiß auf schwarzem Grund hat oder schwarz auf weißem Grund. Das ist etwas, was man auch nur aus der Nahsicht dann merkt. Also es ist wieder eine Differenz. Michael Fried hat, wie auch Greenberg, und hier ist eben auch eine wichtige Grenzscheide erreicht, also der Modernismus, wie er durch Greenberg und Fried formuliert worden ist, kommt hier an seine Grenze. Fried hat kritisiert, dass Stella eine bloße Nachäffung, eine Nachahmung des Bildträgers durch die Streifen leistet. Bildträger meint also den Rahmen, der besonders die Rahmenkonstruktion, die ist in der gleichen Breite, also ziemlich breit, also extrem breit bei Stella, was auch den Objektcharakter dann seiner Bilder ausmacht, die ist in dieser Breite gegeben wie die einzelnen Streifen, sodass Fried eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt, dass Stella hier den Rahmen des Bildes zur Binnenordnung des Bildes macht. Das ist also um eine unendliche Wiederholung, also um die Rahmenhaftigkeit des Bildes als einzigen Sujet geht. Es ist klar, dass Stella, ja, hier kann man wirklich gar nichts mehr sehen bei diesem Barnett Newman. Irgendwas ist passiert mit dem Beamer. Es ist klar, dass Stella hier auf die geometrische Abstraktion, auf die Farbfeldmalerei von Barnett Newman rekurriert, genau wie Judd, dass sie sich also hier auch stark von ableiten. Barnett Newman, was Sie hier überhaupt nicht sehen können, leider nähert sich durchaus einer, gerade in diesem monumentalen Werk, das ist so 5 oder 6 Meter lang, müssen Sie sich vorstellen, und knallrot. Und die Streifen, die hier das Bildfeld durchziehen, sieht man leider zum großen Teil nicht. Wenn Sie es sehen würden, dann würden Sie sehen, dass eine Art Triptychon-Unterteilung hier gewählt worden ist. Und was man auch jetzt hier anhand der Reproduktion nur dazu sagen kann, ausgeführt ist das sehr schön bei Eva Ehninger, die hier überhaupt dieses Argument der Bildkritik in die Postmoderne sozusagen fortgesetzt hat und auch in der Objektkunst bei Judd weiterverfolgt. Also was sie hier in ihren Beschreibungen sehr gut plastisch deutlich macht, ist, dass man bei Newman auch überlegt und unsicher ist, wie diese Streifen, diese Sips, aufgetragen sind, also dass man immer in die Frage getrieben wird durch diese Kompositionen, ist der Sip ein Einschnitt in die rote Fläche, oder ist es aufgetragen auf die rote Fläche? Also das ist sehr unterschiedlich. Wenn man dann nah davor steht, sieht man etwa, dass ja, man sieht hier leider diesen, es gibt zwei hellrote SIPs, die hier nicht zu sehen sind. Und die kommen zum Beispiel zustande, dass Newman ein Farbband wieder abgezogen hat, sodass eine darunterliegende Schicht dann zum Vorschein gekommen ist. Andere Streifen sind eingesetzt, also in freigelassene Partien und so weiter. Also es wird ganz subtil immer auf den Rand, also auf die Kante, auf die Linie als Kontur und so weiter verwiesen. Und genau wie bei Mondrian sehen Sie, dass Barnett Newman hier rechts am Rand also neben der beigen SIP-Bahn nun nochmal eine rote Fläche setzt, die also in ihrem Status, in ihrem Sein sozusagen, genau wie bei Mondrian, diese schmalen Streifen unklar wird. Also eigentlich einerseits gelesen werden kann als Fortsetzung der roten Fläche, auch gelesen werden kann als Rand, also als Rahmen, als seitlicher Rahmen und insofern auch eben als ein selbstständiger SIP. Also diese Identität der Linie ist hier ebenfalls der Punkt, um den es geht. Deshalb ist auch diese, habe ich ja schon letzthin ausgeführt, diese Abgrenzung gegen Mondrian ja eigentlich nicht aufrecht zu erhalten, den er hier weiter, dessen Ästhetik er hier weiter entfaltet. Denn ich erinnere nochmal daran, dass ich ja meinen Beitrag versuche, darin zu fundieren oder darin zu sehen, dass Piet Mondrian eigentlich die Grundlage zu dieser postmodernen Radikalisierung der Bildkritik geliefert hat. Sie sehen, dass Barnett Newman selbst eigentlich diese Konklusion, also die Objektwerdung des Bildes vorweggenommen hat, indem er selbst Skulpturen gemacht hat, also SIP-Skulpturen, die dann eben dieses Verhältnis zwischen Linie und Fläche nicht mehr immanent im Objekt selber generieren, sondern in Bezug auf die Wand des Ausstellungsraums. Also hier schon ein Thema antippen, das dann die Minimal Art ja dann weiter beschreitet. Die Minimal Art und Stella wie Judd grenzen sich gegen die europäische Tradition ab, genauso wie Barnett Newman etwa gegen Vasarely und die geometrische Abstraktion. Ihre Grundidee, so Stella, ist die Balance, von der man sich abgrenzt. Man will das Einfache, die Eindeutigkeit. Es ist ja auch klar, dass hier die Streifen, zumindest aus der Nähe ist es dann völlig klar, dass die Streifen die Leinwand sind. Also das Sublime als Gegenwartserfahrung wird hier ersetzt durch die Aussage, what you see is what you see. Das ist auch ein neuer Tenor der Künstlertheorie, der mit Stella und Judd auftritt, der zu dieser Dinghaftigkeit, zu dieser weitergetriebenen Objektivierung des Bildes passt, wenn er diese Innovation auch nicht erschließt. Also eine Desublimierung der Künstlertheorie. Ich komme dazu noch, gehe jetzt erstmal weiter in den Erfindungen von Stella in seinem Frühwerk, nämlich zur Erfindung des Shaped Canvas, also der Aufhebung der rechteckigen Formatierung des Bildes, die eine logische Folgerung eigentlich ist dessen, dass der Bildrand im Bild wiederholt wird und die Binnenordnung nichts anderes als der Bildrand ist, wie wir vorhin über das Fried-Zitat gehört haben. Hier ist es so, dass er dieses Prinzip der Identifizierung von Binnenlinie und Bildrand nochmal weiter fortsetzt, dadurch, dass er hier in diesen vertikalen Begrenzungen des Bildes einfach die Binnenstruktur, also diese Einbuchtung, nochmal wiederholt, sodass eine Aussparung aus dem Bildrahmen nun die Folge ist, was an den an den Seiten des Bildes ja eine logische Wiederholung der Binnenkomposition ist, während oben und unten diese Formatierung des Bildrandes ja isoliert und autonom ist und eingreift in die Struktur, so würde ich es lesen. Die Industriefarbe, die Stella hier benutzt, das Aluminium, knüpft an Pollock an, der hier diesen Ready-Made-Charakter, wenn man so will, denn die Aluminiumfarbe ist ja eigentlich ein Ready-Made, hier eingeführt hat. Stella grenzt sich auch gegen Pollock ab, aber wir können ja hier diese Fortsetzung sehen. Ich erinnere auch an Picassos Collage mit Rohrstuhlgeflecht, die eine solche industrielle Materialität schon einbezogen hat und dadurch eine, ja, das Billige, das Kommerzielle in die künstlerische Komposition eingebracht hat. Ja, Stella führt eigentlich hat diesen inneren künstlerischen Kern der Aluminiumfarbe bei Pollock sehr gut verstanden. Insofern er nämlich diese Verflächigung, diese Opazität, diese dingliche Oberfläche noch stärker durchführt. Natürlich durch die symmetrische Struktur gelingt ihm das noch mehr. Also die Silberhaut, die schon bei Pollock den Eindruck einer Undurchdringlichkeit des Farbgeflechts stärkt, wird hier in einer ähnlichen Weise eingesetzt, wobei eben eine gewisse Paradoxie darin zu suchen ist, dass die Silberfarbe nun die helle Leinwand als dunkle Streifen erscheinen lässt, ne, weil die Silberfarbe so das Licht absorbiert und insofern heller erscheint als die helle Leinwand. Also das sind optische Irritationen, die Stella einführt, die er aber ganz bewusst abgrenzt gegen die Op-Art Europas. Also es geht ja hier um eine taktile Qualität, nicht um eine optische Halluzination oder Desorientierung, sondern es geht immer um eine Steigerung des Literalen, des Buchstäblichen, der taktilen Erfahrung. Man grenzt sich auch gegen die Post-Painterly Abstraction, etwa Morris Lewis, ab. Also das wird, so drückt sich Stella aus, negativ aufgenommen als eine bloß dekorative Nachfolge von Pollock. Man kann hier das Stained Canvas von Pollock sehen. Das ist überhaupt typisch für die Post-Painterly Abstraction, die Clement Greenberg dann favorisiert hat gegenüber der Minimal Art. Also das Einsinken lassen der Farbe in den Leinwandgrund ist hier sozusagen die Technik, die benutzt wird, die aber, muss man vielleicht sagen, in einer etwas passiven Weise eingesetzt wird, sodass also eine dissonante Qualität hier nicht möglich wird. Man muss eben auch Stellas Abgrenzungsidee gegenüber Europa hier nochmal entgegenhalten, dass auch Mondrian schon das Bildformat, den Bildrand thematisiert hat, also als Eingriff auch in die Binnenkomposition und eben in der Annäherung, also gerade in den Rautenkompositionen ist es ja deutlich, also auch da ist die Leinwand als geformte, als shaped canvas, so, wenn man so will, schon eine Annäherung an diese Idee vorhanden, würde ich sagen. Und es gibt tatsächlich in der surrealistischen Tradition schon ein Shaped Canvas bei Magritte, ist allerdings das einzige Beispiel. Also die partielle Übereinstimmung von Kontur und Rahmen, die hier also den Unterkörper eines weiblichen Aktes mit dem Bildfeld identifiziert. Also wollte ich nur anbringen, man könnte sagen, dass dieses surrealistische Mysterium des Gegenstandes oder eben hier eines fetischisierten Fragments eines weiblichen Körpers hier der Objekthood, wie sie durch die Minimalisten hervorgebracht wird, dass hier doch eine gewisse Beziehung besteht in die europäische Tradition hinein. Ein verwandter Künstler, ein mit Stellas lakonischer, reduzierter Oberflächenkunst verwandter Künstler ist sicherlich Robert Ryman, der auch den Bildträger und den Bildrand thematisiert, insofern er nun in allen möglichen Varianten die Befestigung des Bildes, den Rahmen oder eben die Befestigung des Bildes an der Wand zum Thema macht, hier dadurch zum Thema macht, dass er ja gar keinen Rahmen spannt und auf diese Weise die Leinwand als lockeres, softes Gebilde, also als Textil wirklich sichtbar wird, also auch mit verschiedenen mit einem welligen Saum, ne, der nun abhängt von der Aufhängung an verschiedenen Reißzwecken, Nägeln, die hier gewählt sind, ganz abgesehen von der haptischen Struktur, die auch eine Variante der informellen Malerei ist. Immer weiß, immer eine völlige Absage an Komposition in einem im Sinne abgrenzbarer Formen. Ja, die Ausstellung in der Leo Castelli Galerie in New York 1972 zeigt Ihnen dann, wie Frank Stellas Bilder im Raum wirken. Sie werden auch hier sehen, dass diese Bilder nur, also bezogen also auf den White Cube, eigentlich ihre Wirkung entfalten, auch in der Wiederholung, in der Ausstellung als Serie ihre Wirkung entfalten. Die Copper Paintings heißt diese Serie. Barbara Rose ist als Kritikerin des Minimalismus zu nennen. Sie hat die Etikette, also sie hat verschiedene Bezeichnungen hier vorgeschlagen, ABC Art, Cool Art, Ideal, oder hat sich dann natürlich auch jetzt nicht damit identifiziert, aber sie trägt zum Beispiel vor, dass diese Kunst wegen ihrer extremen Reduziertheit auch Idiot Art genannt worden ist oder Know-Nothing Nihilism und so weiter. Also all diese Begriffe sind damals sozusagen sind durch die Szene gegangen und es war schon ein Affront, der mit dieser Art von lakonischem Statement verknüpft war, der nun alle Virtuosität, alles Talent und so weiter nun abweist, der mit dem abstrakten Expressionismus ja verknüpft ist, also eine solche malerische Qualität ist hier nicht mehr gegeben. Stattdessen wird das Bild zu einem monumentalen Fragment. Man könnte sagen, dass hier in diesen immer noch orthogonalen Richtungswerten und in dieser, ja, der Bezug auf den Rahmen, der Bezug auf den Bildrahmen immer noch deutlich wird und hier eine unendliche Monumentalisierung von solchen Rahmenstücken ja eigentlich das Thema ist. Also Vergrößerung eines winzigen Details. Interessant ist nun, ich komme jetzt ein wenig zur Theorie, zu dieser desublimierten Theorie der Minimalisten. Stella, ich lese ein paar Sätze aus seinen Antworten vor, die er Bruce Glaser gibt. Interessant ist hieran, dass er hier den Vergleich mit einem Sportler sucht. In der neueren amerikanischen Malerei sind wir bestrebt, das Ding in der Mitte zu platzieren und es symmetrisch zu machen, aber nur, um daraus eine Art Kraft zu gewinnen, nur um das Ding auf die Leinwand zu bekommen. Balance ist kein wichtiger Faktor. Wir versuchen nicht, alles herumzumanövrieren. Nun ja, Yves Klein war zweifellos ein radikaler Künstler, aber er hat nichts sehr Interessantes gemacht. Wenn Mickey Mantle den Baseball aus dem Stadion herausschlägt, sind alle erstmal fassungslos erstaunt, weil es so einfach ist. Er schlägt den Ball glatt aus dem Stadion heraus und das reicht. Also diesen letzten Satz sagt er auf die Frage von Glaser, ja, wie er sich denn dazu stellt, dass alle doch entsetzt sind über diese Einfachheit, also über diesen Mangel an künstlerischer Virtuosität. Und und dann kommt also dieser Vergleich mit Mickey Mantle, der wohl ein ganz berühmter Baseballspieler war. Ich habe also nachgeguckt, es ist tatsächlich so gewesen, dass in in Washington im Griffith-Stadium offenbar schon 1951 Mantle, also einen Ball komplett aus dem Stadion herauskatapultiert hat und damit in die Geschichte eingegangen ist. Also das bringt Stella als Maßstab sozusagen, also ein Verweis in die Kulturindustrie, könnte man so sagen. Also ich wollte darauf verweisen, weil es doch auch die innere Verwandtschaft mit der Pop-Art schon zur Geltung bringt, auch diese ganze Sprachhaltung, also diese saloppe, umgangssprachliche, plaudernde Aussagequalität, die er wählt, die begleitet nun diese extreme Vereinfachung und auch Verdinglichung zum Objekt, die man dann etwa bei Judd beobachten kann, aber auch bei Dan Flavin. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch in diesen Objekten die Rahmenbedeutung des Bildes, also in der Rechteckform und in der linearen Qualität der Neonröhren von Dan Flavin etwa, der eine frühe Werkserie auch Icons nennt, wird nach wie vor eigentlich deutlich, dass auch die Objektkunst die Bildkritik des Modernismus weiter fortsetzt. Auch das hat ja Eva Ehninger in ihrer Dissertation herausgearbeitet. Auch zum Beispiel bezogen hier auf den Dan Flavin, der hier eine Einansichtigkeit gewünscht hat, also großen Wert darauf gelegt hat, zum Beispiel, dass dieses Werk nur aus einer Richtung wie ein Bild eben betrachtet werden sollte. Ja, also das nur als Vorschlag, denn das ist eigentlich die etwas andere Lesweise, die eben nicht besagt, dass man hier aus dem Tafelbild ausgestiegen ist, dass man es also völlig hinter sich gelassen hat, sondern dass man in einem neuen Medium, nämlich im Medium der dreidimensionalen Objektkunst oder auch in der Installation, dass hier die Bildkritik weitergetrieben wird. Jetzt ist irgendwas, ja doch. Ich trage hier einen Text von Donald Judd vor zu den Specific Objects. Das ist ja sein Begriff, also wie er sich, der übrigens aus der Malerei kommt. Also Donald Judd war ursprünglich ein Maler und denkt, also durch diesen Übergang, Sie kennen alle die Stacks zum Beispiel auch, die ja noch mit der Wand verbunden sind, die also diese Herkunft vom Bild noch deutlicher verraten als die im Raum platzierten Objekte. Drei Dimensionen sind wirklicher Raum. Dadurch ist Schluss mit dem Problem des Illusionismus. Dies bedeutete die Befreiung von einem der augenfälligsten Relikte der europäischen Kunst. Tatsächlicher Raum ist aus sich selbst heraus viel kraftvoller und spezifischer als Farbe auf einer ebenen Fläche. Der Gebrauch von drei Dimensionen ermöglicht die Verwendung aller erdenklichen Materialien und Farben. Mit industriellen Techniken wurde so gut wie überhaupt noch nicht gearbeitet. Die Materialien sind sehr unterschiedlich und einfach Materialien. Formica, Aluminium, kaltgewalzter Stahl, Plexiglas, rotes und gewöhnliches Messing und so weiter. Sie sind spezifisch. Es liegt eine Objektivität in der beharrlichen Identität eines Materials. Also hier sehen Sie, wie er versucht, Nicht-Objektivität preiszugeben. Also das ist nicht der Sinn, auch nicht der implizite Sinn dieser neuen, lakonischen, desublimierten Künstlertheorie, sondern Objektivität wird sozusagen im Positivismus des Materials, in der Spezifik eines Materials begründet, das als solches eben zur Präsenz kommen soll. Nun ist dies ja von Barbara Rose schon 1965 durchaus in die Geschichte der Moderne eingeschrieben worden. Barbara Rose ist also diejenige, die gegenüber Greenberg und Fried hier die Minimalisten verteidigt hat, mit dem Hinweis auf Duchamp und Malevich. Dass die Kunst unserer jüngsten Künstler in ihrer strengen, reduktiven Einfachheit und in ihrer häufigen Verwandtschaft zur Welt der Dinge der Kunst Duchamps und Malevichs ähnelt, ist als eine gewisse Bestätigung von deren prophetischen Reaktionen zu verstehen. Also ich denke, ich brauche das hier nicht nochmal projizieren. Sie kennen Duchamps Flaschentrockner oder seinen Fountain. Also das Ready-Made, das sozusagen das Ding zum Kunstwerk bestimmt hat. Also diese Setzung als das einzige vom Künstler verausgabte hier noch bestehen lässt und damit sozusagen den Status von Kunst überhaupt zum Thema gemacht hat, der Kunst. Und auf der anderen Seite das schwarze Quadrat von Malevich, das nun für die Malerei den Nullpunkt sozusagen behauptet hat. Also diese beiden Stränge, die radikale ikonoklastische Malerei und das Ready-Made, sollen nun in der Minimal Art zusammengeführt werden. Das ist ihre Idee, die allerdings jetzt nicht wirklich formal ausgeführt wird. Sie zieht sich dann eigentlich eher auf eine etwas unbestimmte Formulierung einer neuen Sensibilität zurück, die sie also einer formalistischen Lesweise von Kunst entgegensetzt. Wichtig ist auch hier noch auf Richard Wolheim zu verweisen, ein Philosoph, der diesen Begriff der Minimal Art geprägt hat, und zwar nicht bezogen auf Judd und so weiter, sondern er hat Duchamp im Blick und Ed Reinhardt, den ich hier gar nicht gezeigt habe, aber Sie kennen ihn aus dem Städel wahrscheinlich. Also da ist zum Beispiel ein schwarzes Bild und auch eins mit roten. Also ein Künstler, der auch noch zum abstrakten Expressionismus gehört, also zu den Farbfeldmalern, ein radikaler Farbfeldmaler, der wird hier mit Duchamp zusammengebracht und für das minimalistische also die Abwesenheit von Kunst, das ist eigentlich die Erklärung, die Wolheim gibt, das wird durch diese Künstler exemplifiziert. Ich lese mal vor: And here it is not an issue, as it was in certain Renaissance disputes, of whether the work is insufficiently or excessively Banausic, but simply whether it took place at all. Reinhardt or Duchamp, it might be felt, did nothing or not enough. Also das ist jetzt eben diese Qualität, dass die künstlerische Produktion vermeintlich gar nicht vorhanden ist. Also dass die Künstler eigentlich sowas wie Komposition und Gestaltung gar nicht geleistet haben. Das ist nun der Witz der Minimal Art. Das ist also das Minimal bezieht sich auf ein Minimum von Kunst. Ne? Also Kunst ist eigentlich nur noch minimal vorhanden. So hat Wolheim diesen Begriff gemeint. Und dagegen also die Kritiker, die sich auch auf wie Greenberg sagt, den Look der Kunstlosigkeit beziehen, allerdings negativ. Das fortgesetzte Eindringen des guten Design in das, was vorgibt, avantgardistische, anspruchsvolle Kunst zu sein, belastet heute die Skulptur ebenso wie die Malerei, meint Clement Greenberg. Und ähnlich, wenn auch mit anderem Begriffsapparat, Michael Fried: Das Eintreten der Literalisten für die Objekthaftigkeit bedeutet zunächst nichts anderes als ein Plädoyer für eine neue Art von Theater. Und Theater ist heute die Negation von Kunst. Also hier haben Sie die Begrifflichkeit von Fried, auf die bin ich ja schon früher eingegangen. Michael Fried vermisst den Charakter der Absorption, die für ihn eben diese Schließung der ästhetischen Grenze bedeutet. Dadurch, dass die minimalistischen Objekte im Raum sozusagen uns direkt unmittelbar ansprechen, er spricht auch von Anthropomorphismus oder auch Naturalismus, dadurch fehlt sozusagen in seinen Augen diese ästhetische Grenze, also diese Schließung zu einem Paradigma von Welt, dass das Kunstwerk traditionell ist. Ja, und genau hier können wir weitergehen zu Warhol und uns fragen, wie nun der Umgang mit dem Objekt oder dem zum Objekt gewordenen Bild bei Warhol einzuschätzen ist und wie sein Zugriff auf Industrieproduktion nun im Verhältnis zur Minimal Art einzuschätzen ist. Denn hier sehen Sie auf dem Cover, das ist eine Fotografie von 1962, die Andy Warhol in einem Supermarkt zeigt, und in seinem Einkaufskorb hat er die Brillo-Pads und die Coca-Cola-Flasche und alles, was er eben dann auch in dieser Zeit zur Kunst gemacht hat. Also Wie ist nun dieser Bezug zur Massenproduktion, zur Industrieproduktion zu sehen? Sehr interessant ist dieses Buch, das Warhol zusammen mit Pat Hackett geschrieben hat, beziehungsweise ist wohl eher von ihr geschrieben, nach Aufzeichnungen von Warhol, der hier im Plauderton eben von seinem Leben berichtet und hier gleich am Anfang einführt, dass er von Emile de Antonio, also einem Kunsthändler, überhaupt zum Künstlertum gebracht worden ist. Sie wissen ja vielleicht, dass Warhol, der zunächst einmal Gebrauchsgrafik studiert und dann auch beruflich umgesetzt hat, sehr erfolgreich war in New York, erstmal in den 50er Jahren, mit Preisen überhäuft wurde, sehr gut verdient hat, also hier sich schon einen Ruf erworben hatte. Und er schildert nun in diesem Buch, dass er nun von zwei wichtigen Kunsthändlern nun dazu ermuntert worden sei, zum Künstler zu werden und überhaupt auch zu der besonderen Art von Kunst angeregt worden zu sein, die er dann gemacht hat. Also das ist eine ganz typische Geste des Künstlers, der hier eben nicht das Ich setzt, ne, das große schöpferische Ich setzt, sondern überall eigentlich immer behauptet, also der und der hat ihm gesagt, was er zu tun hat. Und am häufigsten sind eben die Geschichten, wo er eben auf Kunsthändler verweist, die ihm eben angeraten haben, so und nicht anders zu malen. Er erzählt hier, und das ist auch ja interessant für unseren Zusammenhang, also wie eigentlich diese Ismen alle zusammengehören. Er erzählt hier auch von D'Antonio, der ein Black Painting von Stella besessen habe, das eine Freundin dann zerstört hat, indem sie Whisky drauf gegossen hat. Er selbst hat 5 Stellas übrigens gekauft. Und also daraus wird eigentlich deutlich, dass er den sehr geschätzt hat. Also es wird hier aber auch eine interessante Anekdote berichtet über Rauschenberg und Jones, die nun, so schreibt Warhol, ihn geschnitten hätten, die also irgendwie ihn verächtlich behandelt hätten. Und was dann D'Antonio, also sein Freund und Mäzen, darauf zurückgeführt hat, dass er ja erstens auf seine tuntigen Attitüden, also Anspielung auf seine Homosexualität. Auf der anderen Seite sei er ja eben als, könnten sie ihn nicht schätzen, weil er ja Gebrauchsgrafiker gewesen sei. Also das berichtet er hier und daraus entnehme ich, dass er hier dann auch eine besondere Antwort auf Jones und Rauschenberg gefunden hat, zu der ich noch komme. Auf den ersten Blick stechen seine Äußerungen nun von denen Pollocks ganz stark ab. Also kann man wieder diese Desublimierung, diese Wendung zu einem ja, ganz profanen Plauderton sehen und eben diese Zurücknahme einer Ausdrucksemphase. Ich male, so sagt er, in dieser Art, weil ich eine Maschine sein möchte. Und wenn ich wie eine Maschine arbeite, spüre ich, dass ich genau das, was ich gerade mache, auch tun möchte. Dem scheint nun krass gegenüberzustehen, die Behauptung von Pollock, I am nature, ein Satz, den er zu Hans Hoffmann spricht, in dem Sinne, dass er eben nicht die Natur abbildet, sondern selbst Natur ist. Also natürlich ein romantisches Denkmotiv, was auf das Genie zurückverweist, das eben im Wettschaffen mit der Natur gestaltet, also das den inneren Impuls der Natur in seiner eigenen Produktivität nutzt. Allerdings, wenn man nun ideengeschichtlich das beackert, wird man sehen, dass Warhols Identifizierung mit der Maschine von Pollocks Verständnis unmittelbarer, also nicht entfremdeter Produktivität gar nicht so weit entfernt ist. Denn die Maschine dient seit den Anfängen moderner Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert nicht selten als Metapher für das Wirkungsprinzip der Natur. Beispiele lassen sich etwa bei Kepler, Descartes oder Leibniz finden, welcher, Zitat, Gott als Baumeister der Weltmaschine beschrieb. Marcel Duchamp, die Dadaisten und Surrealisten, bis hin zu Paul Klee, ich hatte das schon vorgeführt, haben sich dieser Mythologie der Maschine bedient, exemplarisch bei der Analyse und Visualisierung sexueller Triebdynamik. Die Metapher der Maschine liegt implizit auch dem modernistischen Autorschaftsentwurf der Écriture-Automatik zugrunde, der einen entscheidenden Ausgangspunkt für die New Yorker School darstellt. Also auch hier sind wir eigentlich wieder bei einem Modell von automatischer, selbstläufiger und insofern doch naturhafter Produktivität. Ja, diese Produktionsweise von Warhol ist allerdings eben nicht mehr die von Pollock, also nicht und auch nicht die mit dem Pinsel so sehr, sondern vor allem nutzt Warhol den Siebdruck. Sie sehen ihn hier mit Malanga, die Siebdrucke aufbringen auf die Würfel, mit denen er die er dann bedruckt, eben mit diesen Sieben. Da sehen Sie auch, dass es ein Irrtum wäre zu glauben, dass Warhol nun einfach die Kartons aus dem Supermarkt genommen hätte und die nun in der Stable Gallery platziert hätte, sondern es sind Würfel, ich schätze mal aus Holz, die nun ganz, also die nun keine Schachteln sind, sondern ganz geschlossene Ränder hat, also wirklich würfelförmig sind, auf die diese Bilder, kann man so sagen, des Kartons aufgetragen worden sind. Man kann also von einer Ikonizität der Box von Warhol sprechen, ebenso wie man, denke ich, von einer Ikonizität des Judgen Boxmodells sprechen kann. Etwa hier dieser aus Stahl und Plexiglas bestehenden Box, in die man hineinschauen kann. Leider ist das Bild sehr schlecht. Wenn Sie es sehen könnten, dann könnten Sie sehen, dass er hier zwischen den zwei Metallwänden, aus den Stahlwänden, die Seiten sind aus Stahl gebildet, dass er hier Schnüre gespannt hat, die zum Ausdruck bringen, dass das Konstruktionsprinzip zum Ausdruck bringen. Also die Schnüre spannen die Seiten, die lassen sie sozusagen bewirken ihre stabile Halterung, denn diese Box hat keine Bodenfläche. Sie wird also durch diese Verstrebungen gehalten. Ja, diese Durchsichtigkeit, aber überhaupt die Form der Box scheint mir eben auch immer noch anbindbar an das Prinzip des Bildes als Blick in den Raum, als Bühnenraum, wie auch immer, als Schachtel, in der etwas sich abspielt. Das Bild, die Bildhaftigkeit bei Warhol wird intensiviert dadurch, dass er nun das betont, was dem Logo, dem wahren Logo hier innewohnt, nämlich die jugendstilhafte Ornamentik dieses Schriftzugs. Also man könnte hier vergleichen Toulouse-Lautrec, man könnte hier also Fin du siècle Plakate hier im Vergleich dazulegen, dann würden Sie sehen, dass also das Logo selbst schon als Logo, also diese modernistische, frühmodernistische Ästhetik benutzt, also auch genau sozusagen die biomorphe Form, die geschwungene Linie als Abkürzung für Vitalität, für Leben. Ne? Also das ist ein Zeigen dessen, was die Kulturindustrie, was das Warendesign, was die Warenästhetik tut, nämlich sozusagen modernistische Stile zu appropriieren, zu instrumentalisieren im Sinne dieser Logo-Gestalt. Natürlich ist auch Aluminium wieder ein Hinweis auf dieses Lieblingsmaterial, auch für Warhol ein Lieblingsmaterial, was wir noch sehen werden. Also man könnte sogar einen Pollock-Bezug sehen in dieser geschweiften Linie der Brillio-Box, und die von Pollock ausgehende Konkretisierung des Bildträgers wäre hier sozusagen süffisant eingelöst. Das Mythische der expressiven Geste eignet dem ornamentalen Schriftzug des Warenzeichens und wird hier sozusagen wieder in Kunst zurückgeführt. Sebastian Egenhofer, der zu Warhol einen sehr eindrücklichen Text geschrieben hat, in einem Ausstellungskatalog, den ich Ihnen empfehlen möchte, nämlich The Early 60s, Andy Warhol, The Early 60s in Basel, ein Ausstellungskatalog, der vor einigen Jahren erschienen ist, spricht hier, hat hier sehr schön formuliert, dass man nicht etwa bei Warhol nicht etwa von einer Rückkehr zur Gegenständlichkeit sprechen könne, ne, dadurch, dass er wieder Motive wie Marilyn Monroe oder irgendwelche Gegenstände aus dem Alltag hier erscheinen lässt, sondern dass diese Motive Spuren eines verwandelten Produktionsprozesses sind. Wenn Sie sich nochmal an die Siebdrucke erinnern, also das Motiv wird nicht sozusagen ist nicht etwas, was geformt wird, was gestaltet wird, was vor dem Bild besteht und dann sozusagen in Form übergeführt wird, sondern es ist Teil, es ist Element dieses Produktionsprozesses selber, wie man ja oben sieht. Ja, nun komme ich also auch hier nochmal ein bisschen auf die Theorie. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich hier Arthur Dento doch unterstützen möchte gegen Umberto Eco und die Umberto-Perspektive von Juliane Rebentisch. Dieses Argument, was Sie hier sehen, ist schon 1974 veröffentlicht worden. Das muss man nämlich auch sehen, dass Dento ganz kurzfristig, also dass er ganz spontan auf diese Ausstellung von Warhol reagiert. Im Oktober 1964 im Journal of Philosophy dies publiziert hat. There is, of course, still a difference between art and non-art, between works of art and what I like to refer to as mere real things. What Warhol taught was that there is no way of telling the difference merely by looking. The eye so prized an aesthetic organ when it was felt that the difference between art and non-art was visible, was philosophically of no use whatever when the difference proved instead to be invisible. One could not see the Brillo box as a work of art. In order to do so, one had to participate in a conceptual atmosphere which one shared with the artists and with others who made up the art world. Zitat Ende. Das ist jetzt das erste Argument, das die sogenannte Institutional Art Theory begründet, also die Abhängigkeit, und wir haben dieses Argument auch bei Werner Hofmann gefunden, die Kunst ist nicht mehr als Kunst erkennbar, sondern der Diskurs, die Institution sagt uns, dass etwas Kunst ist, sie ist nicht mehr von ihrem Kommentar ablösbar. Die zweite These ist aber wichtiger, sie wird auch von Dento hervorgehoben, der seine erste These eigentlich auch sehr stark relativiert. Diese zweite These meint Hegels Ende der Kunst, das durch Warhols Ausstellung markiert werde, nämlich ihre Transformation in Philosophie. Also das ist genau unser Argument, mit dem ich hier gearbeitet habe, dass er sagt, nun diese dieser Endpunkt, also dieses Nicht-mehr-Sehen der Kunst, ne, diese Kunst, die in ihren eigenen Begriff übergeht, ruft eigentlich wieder Hegels Vergangenheitslehre auf den Plan. Dagegen, also Juliane Rebentisch hat dieses Dento-Argument stark rezipiert und referiert, ich lese mal vor, die Metapher der Brillo-Box in ihrer philosophischen Dimension zu erfassen, heißt in diesem Zusammenhang nach Dento dann aber nichts anderes als anzuerkennen, dass die selbstreflexive Metapher Brillo-Box als Kunstwerk das Ende der Kunst markiert. Denn das Ende der Kunst, so noch einmal Dentos hegelianisches Argument, ist dann eingetreten, wenn die Kunst zu ihrer eigenen Philosophie geworden ist, wenn sie ihr eigenes Wesen zum Ausdruck bringen kann. Lasse ich jetzt etwas aus. Umberto Eco und einige der anderen bislang diskutierten Autoren konnten indes überzeugend zeigen, dass bereits die Kunst der Moderne, besonders ausdrücklich aber die Kunst der Spätmoderne, die produktive Rolle der Interpretation für das autonome Leben aller, also auch der traditionellen Werke in bedeutungsoffenen Werkformen reflektiert. Ja, also hier sehen Sie nochmal diesen anderen Deutungsweg nach Echo, der eben eine positive Sinnsetzung durch den Rezipienten im Sinne einer offenen, niemals erschöpften und pluralen Bedeutung, der hier eine solche positive Sinnsetzung durch ästhetische Erfahrung affirmiert. Also das wird auch im Übrigen mit Seel und Stanley Cavell noch weiter begründet. Demnach habe also Kunst nicht diesen Schritt ins Denken oder das sich selbst denken gemacht und hätte also mit einer konsequenten Entfaltung ihres Selbstbewusstseins in diesem Sinne wie Dento und ich das meine, nichts zu tun. Ich würde also Dento nur in seiner etwas holzschnittartigen und natürlich verkürzten Zugangsweise kritisieren. Man muss ja sagen, dass diese Metaphorisierung der Kunst viel früher eingesetzt hat. Wir haben das eigentlich schon bei Caspar David Friedrich gesehen, dass hier diese Selbstbezüglichkeit einsetzt. Dass Warhol also nicht der Erste ist, der so etwas tut, sondern dass Warhol die Kunstmetaphern der historischen Avantgarden und der Frühmoderne referiert und aufruft und nochmal reinszeniert. Also das Bild im Bild, das Raster, die Serialität, die wir ja schon von Monet kennen und so weiter. Nur über diesen Umweg, und da ist dann auch ein Schritt zu gewinnen oder ein Impuls zu gewinnen, aus dem heraus man dann diese zu enge Beziehung auf die Warenproduktion kritisieren kann, nur über diesen Umweg, also der Metaphorisierung der Kunst, der Selbstbezüglichkeit. Nur über diesen Umweg passiert der Rekurs auf die Ware und die Massenproduktion, nämlich insofern sie die Ästhetik der frühen Avantgarde usurpiert hat, wie ich ihn gerade erläutert hatte an diesem Schriftzug der Brillo-Box, was man aber verallgemeinern kann für diese Ornamentik der Warenästhetik. Wie schon Pollock reflektiert auch Warhol das Ornament, zu dem Schrift und Bild zusammenschießen, und zwar als ein Ornament, das den Gedanken des neuen Ornaments, des Gesamtkunstwerks, wie er um 1900 ja da war, desavouiert hat, also in falscher Weise realisiert hat. Die einzige Realisierung dieser großen Utopie der Avantgarde, und das zeigen ja Warhols Werke, hat die Massenproduktion, die Warenproduktion hervorgebracht, insofern sie dieses Ornament angeeignet hat. Also hier nochmal die Erinnerung an Adorno und zuletzt noch der Hinweis auf Bürger, der ja sich eng an Adorno anschließt, allerdings auch um ihn zu kritisieren. Hier also die Ambivalenz von Adorno, wie man nun das Moment der Gesellschaftskritik, also oder überhaupt das politische Moment von moderner Kunst nun verstehen soll, im Sinne der kritischen Qualität von Affirmation ans Verhärtete. Nichts ist generell darüber zu urteilen, ob einer, der mit allem Ausdruck Tabula rasa macht, Lautsprecher verdinglichten Bewusstseins ist oder der sprachlose, ausdruckslose Ausdruck, der jenes denunziert. Ja, und das ist, also hier sagt es ist Adorno, es ist eben schwierig herauszufinden, ob man nun hier die Verdinglichung verdoppelt vorfindet, ne? Also bloße Bejahung sozusagen des wahren Charakters oder ob diese Bejahung ein Zeigen der Entfremdung ist, also ein Zeigen dessen, was falsch ist, also der Entfremdung, ne? Also das versucht Adorno in dieser Formulierung einzufangen, aber er kann es, ich habe auf den Mimesis-Begriff ja schon verwiesen, auf diese Schwierigkeit, es ist letzten Endes nicht gelöst bei Adorno. Und Peter Bürger meint dazu, was Adorno Mimesis ans Verhärtete und Entfremdete nennt, dürfte bei Warhol erreicht sein. Die Abbildung von 100 Campbell-Dosen enthält Widerstand gegen die Warengesellschaft nur für den, der ihn darin sehen will. Die Neo-Avantgarde, die den avantgardistischen Bruch mit der Tradition erneut inszeniert, wird zur sinnleeren Veranstaltung, die jede mögliche Sinnsetzung zulässt. Also hier sehen Sie einen ganz anderen, eine andere Geschichtskonstruktion als die Dentos. Hier geht mein Strom zu Ende, aber ich kann sie sowieso nicht mehr lange hier festhalten. Insofern hoffe ich, dass es gerade noch mal geht. Also Peter Bürger geht davon aus, dass Duchamp mit seinem Ready-Made eine Manifestation geleistet hat, die einmalig ist, die singulär ist in ihrer kritischen Qualität, und dass alles, was dann in den 60er Jahren eine Wiederholung dieser Geste ist, eben bloße Wiederholung ist, also eine Historisierung der Avantgarde bedeutet und eine Wiedereinsetzung sozusagen des autonomen Kunstwerks als einem nicht organischen Werk. Das ist sein Alternativbegriff, das ist sein Versuch, mit Adorno umzugehen, dass er sagt, dieser Einspruch des Werks gegen sich selbst ist eine dissonante Qualität, die aber sozusagen im autonomen Werk stattfindet. Also hier ist eine gewisse Unschärfe, wie ich finde. Also, dass er eben aus dieser dialektischen Bewegung, wie sie Adorno ja anlegt und die er ja fortsetzt bis in die Gegenwart, dass er hier aussteigt und sagt, es gab die Avantgarde, aber das ist ein historischer Augenblick und jetzt gibt es wieder autonome Kunst, die Bezug nimmt auf diesen historischen Ursprung. Ich meine, dass diese Geschichtskonstruktion hängt an einer falschen Prämisse, nämlich an der Prämisse, dass die Avantgarde zu definieren ist als durch ihren Impuls die Institution Kunst in Lebenspraxis aufzulösen. Das ist eigentlich die Ideologie der Avantgarde, die Peter Bürger aber sozusagen mit ihr gleichsetzt, und auf diese Weise kann er eigentlich dann nur sehen, dass also diese Aufhebung in Lebenspraxis eben nicht erreicht worden ist oder nur eben in der wahren Gesellschaft als Ästhetisierung der Lebenswelt erreicht worden ist, aber eben nicht im Sinne der utopischen Dimension, und insofern ist für ihn die Avantgarde vorbei. Also das ist ein vollkommen anderer Ansatz, insofern kommt er eben auch nicht mit Adorno so recht weiter. Wo man ihn empfehlen kann, ich denke, man kann doch eine Argumentation abholen und auch vielleicht als Kritik gegen Adorno richten, nämlich seinen Versuch, den Ideologiebegriff zu formulieren. Der wird ja bei Adorno kaum ständig benutzt, aber nirgendwo bestimmt, während Bürger versucht, ihn aus dem frühen Marx abzuleiten, im Sinne, also aus seiner Religionskritik, und ihn für eine kritische Hermeneutik im Sinne von Habermas dann zu benutzen. Also hier wird vor allem der Ideologiebegriff, also als natürlich als ein Versuch, den Status von Kunst als Ideologie zu denken, insofern nochmal begründet, und hier finde ich etwas Wichtiges gesagt, dass er nun bei Marx abholt, dass Marx ja Ideologie, also etwa bei der Religion, Ideologie in einem Doppelcharakter anwesend findet, also einer Mischung aus Wahrem und Falschem. Also die Religion ist für Marx, und analog könnte man eben die Kunst denken oder die Künstlerlehre sozusagen als nochmal als Ideologie in zweiter Ordnung nochmal. Doppelcharakter deshalb, oder wahr und falsch, weil Ideologie, also wenn Sie etwa an die Religion denken, da ist es deutlicher, ja insofern die Wahrheit spricht, als sie das reale Elend ausspricht durch die Konzeption eines Jenseits, also die Transzendierung einer schlechten Wirklichkeit im Glauben an das Jenseits und an die Auferstehung wäre sozusagen diesen wahren Kern in dieser Markierung der Überschreitung einer schlechten Wirklichkeit. Die Unwahrheit der Religion wäre dann, analog zur Kunst, in dem illusionären Charakter dieser Überschreitung, ne, die eben nach dem Leben stattfindet und nicht in der Wirklichkeit. Und da ist ja auch der Punkt, wo Adorno gegenüber der Kunst so argumentiert, dass eben der Schein der Kunst genau diese beiden Seiten hat. Einerseits eben die Transzendenz zu markieren, andererseits aber eben dadurch, dass der Scheincharakter eben im Illusionären, also abgegrenzt von der Wirklichkeit verbleibt, sozusagen auch die Lüge wieder enthalten ist. Insofern muss man eben immer diesen historischen Charakter der Kunst als Erbin der Religion denken, um sozusagen immer wieder auf den Ideologiecharakter und einen kritischen Begriff der Ideologie zurückzukommen, der auch die Arbeit an der Künstlertheorie anleiten müsste. Ja, ich werde dann nächste Woche weiter fortsetzen mit einem kurzen Durchlauf durch das Frühwerk, also die frühen 60er Jahre von Warhol. Ich werde daran anschließen eine Betrachtung von Gerhard Richter, der ja die amerikanische Pop-Art rezipiert hat und daraus erstmal die Position des kapitalistischen Realismus gemacht hat. Ich werde dann natürlich auch sein abstraktes Werk mir anschauen unter diesem Aspekt der Hybridität, also dieser enormen Ausdifferenzierung künstlerischer Methoden. All das steht immer noch unter diesem Motto der multimedialen Bildkritik und ich werde wohl auch ein paar Bilder von Jeff Koons noch bringen als eine wirklich zeitgenössische Position, die meines Erachtens auch immer noch an die Pop-Art anzubinden ist. Bis dahin. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.